Da meint Paulus die Gläubigen, Christen, die zu Jesus sich bekehrt haben. Wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute und das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Dieser Text ist nun an die Gläubigen geschrieben, an die Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Es geht also heute um ein zukünftiges Gericht für alle Gläubigen im Himmel. Ich weiß nicht, wer von euch schon eine Predigt über das Preisgericht gehört hat. Darüber spreche ich heute. Du magst jetzt denken, ja, ist mir dann schon recht. Hauptsache, ich bin im Himmel. Alles andere ist ja schön dort oben. Schaut, es mag uns beschäftigen, dass die gläubigen Erlösten im Himmel nochmals in ein Gericht kommen. Das haben viele nicht gewusst. Ich frage, wird damit nicht alles in Frage gestellt, was durch die Erlösung ja schon geschehen ist, Vergebung geschehen ist? Das heißt doch in Johannes 5, 24, dass der erlöste Christ nicht mehr in ein Gericht kommt. Das scheint nun völlig ein Widerspruch zu sein. Wir wollen klären, um was für ein Gericht es hier sich handelt. Doch zuerst bei diesem Gericht, was nicht in diesem Gericht sich handelt. Ich lese euch einen Text aus 1. Korinther 3, 1. Korinther 3, Vers 11 und folgende. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Auf das Fundament Jesus mit Holz, Heu, das ist Heu. Und das ist Stroh. Nein, okay, das ist Heu. Ich muss den Fachmann fragen. Und das ist Stroh. Jetzt stell dir mal vor, Christen, die ein Fundament haben, das Jesus Christus ja bedeutet, bauen mit solchem Zeug weiter. Hast du einen goldenen Ehering? Ich habe einen. Man kann auch mit Gold weiterbauen. Dann hat das Bestand, dann hat das Wert. Man kann mit dem bauen, das für die Ewigkeit dann im Himmel wertvoll ist. Jetzt merkst du, das Leben hier auf der Erde hat Auswirkungen auf den Himmel. Es geht bei diesem Gericht ja nicht um gerettet werden oder verloren gehen, sondern, wie es in 1. Korinther 3, 15 heißt, gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Das ist ein ganz spezieller Ausdruck. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann, wir haben es gelesen, Holz, Heu, Stroh verwenden. Aber am Tag des Gerichts, und das ist nicht das Gericht hier auf der Erde, sondern das ist das Preisgericht, dann wird jeder im Himmel erleben, entweder wird das, was Heu ist, verbrennen und das, was wertvoll ist, wird nicht verbrennen. Und wir werden dann entsprechend dem Lohn empfangen. Mit anderen Worten, im Himmel wird es unterschiedlich Lohn geben. Das erleben wir ja hier auf der Erde auch. Nicht jeder von uns hat denselben Lohn. Und jeder möchte möglichst viel Lohn hier. Ich nehme es an, oder? Und schaut, da können wir nicht so viel dazu tun, das bestimmt die Firma oder der Chef meistens, wie viel Lohn du bekommst. Aber was du im Himmel an Lohn bekommst, das kannst du hier auf der Erde beeinflussen. Du kannst auf dieser Erde beeinflussen, wie dein Werk, und es geht jetzt für die Gläubigen um Werke, wie dein Werk, wie dein Leben, wie das, wie du dein Leben gestaltest. Es geht um die Bewährung eigentlich deines Lebenswerkes. Es geht um das, was wir aus dem göttlichen Geschenk der Erlösung als Christen machen, hier auf Erde. Es geht also um die Taten, die die erretteten Gläubigen tun. Es geht darum, was wir aus unseren Möglichkeiten gemacht haben. Es geht darum, was wir gemäß dem, was wir erkannt haben, getan haben. Ich lese euch Jakobus 4, Vers 13. Da steht, denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ist ein unheimlicher Vers. Ja, eigentlich könnte man ja ständig irgendetwas Gutes tun, oder? Wir müssen hier aufpassen, dass wir uns nicht überfordern. Die Bibel überfordert uns nicht. Es geht um das, was in deinem Leben morgen und übermorgen dran ist, Gutes zu tun. Es geht nicht darum, dass du all dein Geld spendest. Du musst davon auch leben. Versteht ihr? Sondern es geht darum, dass wir mit dem, was wir sind und haben, simpel einfach das Gute tun, was uns der Geist Gottes zeigt. Ich merke fast jeden Tag, das Gute, das wäre jetzt, wenn ich das tue. Dann stehe ich auf und wasche noch schnell ab. Die Pfannen, der Rest geht in die Maschine. Und wenn ich nicht das Gute tue, denke ich, das macht meine Frau dann schon. Versteht ihr? Es kostet mich keinen besonderen Aufwand, aufzustehen und hinzugehen und das noch schnell zu waschen. Schaut, es sind die unzähligen kleinen Dinge, wo ich für das Gute oder nicht das Gute mich entscheide. Es geht da nicht, dass wir die Gesellschaft verbessern, sondern es geht um deinen Alltag, wo du täglich in Situationen stehst, wo du das Gute oder das andere tun kannst. Du kannst jemandem sagen, ja, es ist nicht so schlecht gewesen, was du da gemacht hast. Du könntest auch sagen, es ist doch gut gewesen, was du da gemacht hast. Merkt ihr, diese kleinen Unterschiede, die machen es aus. Wenn du weißt, wie es hier heißt, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wer es kennt, wenn du weißt, das wäre jetzt gut und du es nicht tust, dann machst du dich eigentlich an dem schuldig im Sinne, dass du es eben nicht auf deinem Konto im Himmel dann hast. Also ich habe gemerkt, für das himmlische Konto zu arbeiten, das lohnt sich. Das lohnt sich. Es gibt Beispiele dafür, was Gott gefällt, beziehungsweise was das Gute ist oder was eben etwas anderes ist. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte lesen, ein fantastisches Beispiel. Ihr könnt selber, wenn ich das lese, überlegen, ob ihr ähnlich gehandelt oder reagiert hättet. Ich lese aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 23. Da sind Paulus, der große Missionar, und Silas, die beiden geistlichen Protze, die da evangelisiert haben, sind im Gefängnis gelandet, weil das, was sie taten, eigentlich den Leuten gar nicht passte. Sie haben sich zu Jesus bekannt, sie haben gepredigt, sie haben einen gewaltigen Dienst getan, doch die Volksmenge, die hat dahin geführt durch ihren Einfluss, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Und nun sind sie da mit Knüppeln geschlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Die Gefängnisse waren noch nicht so gut gesichert wie heute. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Also die konnten sich nicht mehr bewegen, die waren eingeschraubt. Und jetzt kommt die Nacht. Gegen Mitternacht, was machen sie? Beteten Paulus und Silas. Und jetzt steht hier nicht, und beklagten hier übel bei Gott. Sondern jetzt steht hier, und lobten Gott. Füße eingeschraubt, dunkel, kalt, feucht. Und lobten Gott mit ihren Liedern, die konnten noch singen. Also mir wäre es nicht mehr ums Singen gewesen in dieser Situation. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Es war dann für den Gefängniswärter so, dass er dachte, ich nehme mir am besten das Leben, weil das ruiniert mich sowieso. Schaut, wir können hier staunen, wie zwei Männer in einer absolut schrecklichen Situation das gemacht haben, was das Gute war. Das Gute war, in der schwierigsten Situation ihres Lebens Gott zu loben. Gott zu loben. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du in Schwierigkeiten bist. Ich stelle diese Frage mir gegenüber auch. Welche Worte kommen dann über meine Lippen? Welcher Einfluss geht von mir aus, wenn es mir nicht gut geht? Geschwister, das ist jeden Tag. Jeder Tag unseres Lebens ist ein Tag, eine Chance, wo du das trainieren kannst. Egal, was es ist. Ich vergesse den Moment nicht, wo ich mit, ich war da noch ein bisschen jünger, Papas Auto auf dem Jura an ein Fest, war eine Hochzeit dort, fuhr. Und auf dem Rückweg war, es war ein schöner Tag, der Schnee war so über die Straße zerlaufen und abends waren dann diese Flecken gefroren. Und ich fahre runter und komme in so eine Kurve hinein, da war es nicht mehr Wasser, sondern Eis. Und das Auto schwenkt nach hinten aus und ich vergesse diese Momente nicht, die sind mir heute wie ein Film vor Augen. Und das Auto, Papas Auto, gleitet auf dem Schnee den Hang hinunter. Und zum Glück hatte es so viel Schnee, dass das Auto irgendwann mal stillstand. Ich glaube, mein Herz hat so gezittert und geklopft, wie das noch nie geklopft hat vorher. Und wisst ihr, ich war damals schon lange Christ und ich habe dann ganz bewusst nicht geflucht, sondern gesagt, Herr, du bist jetzt Herr über dieser Situation. Mach jetzt ein Wunder, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Es gab noch keine Handys, ich konnte nicht den Papa anrufen. Nein, ich ging zu Fuß wieder hoch auf die Straße. Da kommt doch ein Landwirt mit seinem Traktor daher. Wie gesegnet sind die Landwirte mit Traktoren. Und dann hat der doch beim Traktor so ein langes Seil mit einem Haken dran. Haben wir angehängt und er hat das raufgezogen und das Auto stand wieder auf der Straße. Und ich bin dann rumgelaufen ums Auto, ich habe geschaut, ist da nichts kaputt? Nein, es war nur im Schnee. Und ich dachte, Halleluja, ich kann wieder nach Hause fahren mit einem Auto, das nicht defekt ist. Und ja, also gezittert habe ich zu Hause noch. Geschwister, Paulus und Silas waren im Gefängnis und haben etwas Großartiges erlebt. Sie wurden frei. Ich habe erlebt, dass Gott mir geholfen hat, mich hochgezogen hat. Mit anderen Worten, alles Dinge, die zum Lobpreis führen, anstatt zum Fluchen. Und ich weiß, es geht in uns grimmig zu und her, wenn uns etwas nicht gelingt. Das ist bei mir genauso wie bei euch. Aber es ist eine Frage, wofür ich mich entscheide. Ob ich mich jetzt für das Lob entscheide oder ob ich mich jetzt für irgendein anderes Schlechtes entscheide. Du wirst für dein Lob im Himmel mal was bekommen? Lohn. Und der Lohn, den es im Himmel gibt, der vergeht nicht. Diese Währung im Himmel, die wird nicht zerstört. Diese Währung im Himmel, die bleibt. Währungen auf der Erde verändern sich. Im Himmel wird die Währung bleiben. Und du kannst dieses Lohnkonto im Himmel ständig mit deinem Guten füllen. Ich finde das großartig. Paulus und Silas werden auch im Himmel dafür mal belohnt werden. Ich möchte dir uns in einem nächsten Text noch vor Augen führen, was es bedeutet, in Versuchung zu kommen. Auch etwas, was wir ja ständig erleben, also es ist nichts Neues. Wir kommen in Versuchung durch alles Mögliche. Jeder von uns hat seine eigenen gewissen Versuchungsinhalte. Du wirst versucht von Dingen, die ein anderer nicht versucht wird. Der Millionär wird nicht versucht, noch dem Kassier Geld zu klauen, aber der arme Bettler ist eher versucht, noch eine 100er-Note irgendwo abzustauben. Versteht ihr? Jeder hat seine eigene Art, wie er versucht wird. Und nun schauen wir mal in Matthäus 4, 1 bis 4. Da steht, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. In anderen Übersetzungen heißt es, versucht wurde. Auch Jesus wurde versucht. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Einen Tag nichts essen macht uns schon ein bisschen hungrig. 3 Tage Fasten, da fallen wir schon fast aus dem Geleise. Jesus hat 40 Tage nicht gegessen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie der das ausgehalten hat. Dass er aber dann sehr hungrig war, wie die Bibel sagt, das ist nun mal logisch. Und dann kommt der Teufel in diese ganz kritische Situation. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch diese Steine in Brot. Das war doch eine coole Idee. Der Teufel hat immer gute, in Anführungszeichen, Ideen, um uns zu verführen. Seine Ideen, die sind manchmal so logisch, aber sie sind Verführung. Und sie verführen uns. Es ist dann meistens der einfachste Weg. Und jetzt steht, doch, Jesus erwiderte. Nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Das sagt er, obwohl er hungrig war. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Beziehungsweise in der Beziehung zu seinem Vater. Von dem hat er gelebt. Darauf nahm ihn der Teufel in die nächste Versuchung hinein. Ich lese die jetzt nicht mehr. Schaut, nach diesen 40 Tagen da war der Hunger ja eigentlich das Bestimmende. Es war ein natürliches Bedürfnis. Und der Teufel bringt uns oft in natürlichen Dingen in Versuchung. Jesus wies den Teufel zurück und er hat dem widerstanden. Ich erzähle euch, ein Beispiel aus meiner Seelsorge. Es geht um einen jungen Mann, zwar in der Ostschweiz. Ein junger Christ kam zu mir, ein flotter junger Kerl, und er sagte mir, Peter, was ich dir jetzt sage, ich schäme mich dafür. Ich bin ständig in der Pornografie. Am Lesen, am Bilder sehen, am Hefte kaufen. Die Pornografie ist etwas, dem kann ich nicht widerstehen. Das ist so schlimm. Und ich fragte ihn dann, lebt Jesus in deinem Leben? Ich wusste es, aber ich fragte ihn. Und er sagte, ja, ich bin Christ. In mir wohnt der Heilige Geist. Ich folge Jesus nach. Und dann habe ich ihm etwas gesagt, was ich aus Überzeugung tun konnte. Ich sagte ihm, weißt du, es ist für dich möglich, der Pornografie zu widerstehen. Aus einem Grund, nicht weil du menschlich so ein toller Kerl bist, sondern weil der Geist Gottes in deinem Herzen wohnt, bist du in der Lage, dem zu widerstehen. Er saß dann da, im ersten Moment noch nicht so sehr überzeugt von dem, was ich sagte. Und er ging dann Und es ging einige Zeit vorüber und wir trafen uns wieder und wir kamen ins Gespräch und ich spürte ihm an, er hat einen freudigen Zugang mit mir zu reden. Und er sagte, Peter, ich kann es. Ich kann es. Und ich fragte ihn dann, warum kannst du es jetzt? Und er sagte mir, weil der Herr in meinem Leben wohnt, weil ich unter der Herrschaft Jesu stehe. Es war seine Entscheidung für das Gute und nicht für das Schlechte. Wir entscheiden uns gemäß dem, was wir wollen. Das Gute oder das Böse. In Offenbarung 21 steht dieser herrliche Vers, Vers 7, wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Hier betont die Bibel im letzten Buch dieses Buches, dass Gott unser Gott ist und unser Herr ist und wir Söhne und Töchter Gottes sein können. Wenn wir überwinden, und das müssen wir jeden Tag neu tun. Vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, es hat dich heute doch Überzeugung gekostet, in den Schnee rauszugehen. Also als ich mit unserem Bobby, das ist unser vierbeinige Kleiner, heute Morgen das Pipi machen ging, ich musste mich schon ein bisschen überwinden. Bobby hat das gut gemacht. Er hat dann zwar beim Schulhaus sich schnell an den Schatten bewegt, da wo es nicht schneite. Ich habe gemerkt, er merkt es auch, dass es schneit. Wisst ihr, das sich überwinden, ich muss ihn dann wieder ziehen. Er kann noch nicht überwinden, ich muss ihn dazu zwingen. Überwinden können wir, wenn der Heilige Geist in unserem Leben drin wohnt. Halleluja! Ah, ich hätte jetzt gern dieses Halleluja von euch gehört. Das Überwinden ist in unserer Sichtweise immer so eine Kraftanstrengung. Es scheint für uns schwer zu sein. Aber ich sage euch, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann ist das nicht eine schwere Angelegenheit, sondern wir müssen nur, und darüber habe ich letztes Mal geredet, im Geist leben und nicht im Fleisch. Also im Geist leben, mit dem Heiligen Geist verbunden leben. Stellt euch vor, was diese Männer Paulus und Silas da erlebt haben. Die haben im Geist gelebt. Die hätten sonst nicht im Gefängnis Loblieder gesungen. Versuch mal beim nächsten Mal, wenn du so in eine schwierige Situation kommst, ein Loblied zu singen. Oder mindestens das Loblied als Text zu sagen, wenn du dann nicht gerade singen kannst. Man kann ja nicht immer singen unter allen Leuten. Aber du kannst dir einen solchen Text, einen Lobliedtext, kannst du in deinem Herzen haben und dann dieses Loblied anstatt andere Worte, die sonst menschlich über unsere Lippen kämen. Ich möchte noch ein Beispiel erwähnen, an dem Gott Freude hat und für das es eine Belohnung geben wird im Himmel. Nämlich für die Geduld, die du hast. Ist das ein Fremdwort? Geduld? Manchmal, hä? Wir kennen es schon. Aber ob wir sie aufbringen, die Geduld, ist dann eine andere Frage. Meine Frau und ich haben etliche Jahre erlebt, in denen Susi an schwerster Blutarmut litt. Und zwar war der Grund der, ihr Körper war nicht mehr in der Lage, die roten Blutkörperchen zu bilden. Es war nicht einfach eine Frage des Blutverlustes, sondern es war ein Defekt, der eigentlich irreparabel war. Wir haben alle Ärzte bis zum obersten, man nannte das in St. Gallen, das war der Blutpapst im Kantonsspital, der Blutpapst. Alle haben sich versucht an ihr. Man hat dann eine Rückenmarkpunktion gemacht. Man hat also aus dem Rückenmark heraus Material entnommen und dann festgestellt, dass es irreparabel war, weil sie diese Blutkörperchen gar nicht mehr herstellen konnte. Wir haben nebst der medizinischen Hilfe, die wir natürlich ständig brauchten, nie aufgehört zu beten. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Wisst ihr, manchmal ist es dann noch so, nach so ein paar Jahren so, dass wir es irgendwie aufgeben. Ja, Gott will wahrscheinlich nicht. Wir haben nie aufgehört. Wir sagen, Herr, meine Frau muss wieder repariert werden. Sie muss repariert werden. Es muss ein Wunder Gottes geschehen. Es dauerte wirklich Jahrzehnte und das kostete uns unendlich viel Geduld. Geduld heißt eigentlich darauf warten, dass etwas kommt, was wir hoffen, dass es kommt. Geduld heißt ja nicht warten auf etwas, was wir sicher wissen, das kommt dann. Sondern Geduld bedeutet eigentlich zu warten, ob wir wissen oder eben nicht wissen, ob es kommt. Wir warten einfach und hoffen. Warten und hoffen, warten und hoffen und beten und hoffen und beten und hoffen. Dann geschah etwas, was für kein Arzt erklärbar war. Eines Tages bekam meine Frau bei den ständigen Untersuchungen ein immer besseres Blutbild. Das wurde immer besser und wir merkten, hier arbeitet Gott an ihrem Rückenmark. Eines Tages hatte sie ein völlig normales Blutbild. Letzten Dienstag, als unser Blut untersucht wurde, wieder sagte der Arzt, sie haben ein völlig normales Blutbild. Dieser Arzt, dieser Hausarzt hier, kannte unsere Geschichte nicht. Wir kannten sie. Für uns war das erneut eine großartige Bestätigung, dass Gott geheilt hat. Es gibt noch vieles, nicht nur die Geduld, was im Preisgericht einmal belohnt wird. Wir werden mal für diese Geduld auch auf dem himmlischen Konto Belohnung bekommen. Ich denke vor allem Susi. Ich sage euch noch so ein paar Worte, für die es im Himmel mal Belohnung gibt. Für Liebe anstatt Ablehnung. Gibt es Menschen, mit denen du Mühe hast? Überleg mal, mit wem hast du am ehesten Mühe? Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr an den Ehepartner denkt. Es gibt wahrscheinlich immer Menschen, mit denen wir Mühe haben. Das kann vielleicht der Chef sein oder es kann ein Mitarbeiter sein. Oder lasst uns das vor Augen halten. Du kannst an deinem schwierigen Chef, wer immer das ist, kannst du ständig aufs Himmelskonto einzahlen. Der ist für dich ein Training, wie du aufs Himmelskonto einzahlen kannst, nämlich mit Liebe. Ist gar nicht so schwierig eigentlich, aufs Himmelskonto einzuzahlen. Oder da gibt es vielleicht andere noch, bei denen du das trainieren kannst, wo du sagen kannst, ich entschließe mich zu lieben. Mich hatte einmal einer geldmäßig betrogen, dass ich ganz, ganz groß in Schwierigkeiten kam. Er kam eigentlich ursprünglich aus dem Gefängnis und ich habe ihm vertraut und dieses Vertrauen hat er missbraucht und ich kam dann finanziell für lange Zeit in ganz große Schwierigkeiten. Geschwister, wenn ich einen hatte, an dem ich das üben musste, war es der Mann. Was hat mich das gekostet, nicht ständig, wenn ich ihn sah, zu denken, so eine Hallung. Das wäre naheliegend gewesen. Ich habe das Geld nie bekommen. Ihr Lieben, Liebe bedeutet in einer vergebenden, annehmenden Haltung gegenüber von Menschen zu leben. In einer liebenden, annehmenden Haltung. Und wenn du das übst, dann übst du dich in der Liebe zu den Menschen. Ich denke an ein Wort, das in dieser Aufzählung auch noch vorkommt, an Freude. Freude, das ist so ein Kapitel, das wir anstatt Unmut in unserem Herzen tragen können. Ja, vielleicht hast du gesagt, schön, heute schneit es wieder einmal. Und andere dachten, so ne, es schneit. Oder Frieden. Wie sind deine Beziehungen? Sind deine Beziehungen im Frieden? Oder gibt es da einen, mit dem du im Krach bist oder im, wie sagt man, im Zwist bist? Oder in der Geduld mit den Kindern? Oh, da kann man es üben. Es gibt nichts, was man so lange üben kann wie Geduld mit den Kindern. Alle Mamis sagen jetzt, du hast recht. Oder Freundlichkeit, das ist wie ein Aushängeschild meines Lebens, meines Herzens. Freundlichkeit. Wenn der daherkommt, dann ist er immer freundlich. Ich wünsche mir, dass das in unserem Leben so sein kann. Dass wenn du daherkommst, die Menschen sagen, der ist freundlich. Weißt du, dann gibt es gleich im Himmel oben so einen Pluspunkt. Du arbeitest ständig für den Himmel. Ihr Lieben, das ist ja das Großartige. Oder ich denke an die Güte. Gut sein zu den Menschen, das kann man denen gegenüber schon, die auch gut sind zu mir. Aber zu denen gut sein, die dir einen Schlötterlick nachrufen, zu denken, Herr, segne ihn jetzt. Gut sein zu den Menschen. Oder Treue. Treue Ich rede jetzt nicht nur von der Ehe, sondern von den Versprechen, die ich mache. Oh, wie manchmal habe ich schon Dinge gesagt, du, ich mache denn das für dich. Ah, irgendwann vergessen. Treue zu dem, was ich sage. Treue zu meinen Worten, die ich sage. Ist nicht immer so einfach. Sanftmut, nicht aufzubrausen. Gut, es gibt Menschen, die haben da weniger Mühe. Ich gehöre zu denen, andere haben da mehr Mühe. Die pickst du nur ein bisschen an und dann sind sie schon an der Decke. Und Selbstbeherrschung. Das heißt, ich herrsche über meinen Charakter. Das alles bringt Lohn im Himmel. Halleluja. Und wenn dein Lohnkonto im Himmel gefüllt ist, also das wird nie übervoll, du kannst da immer noch dazu tun, dann wirst du einmal das im Himmel ernten. Ich finde das großartig. Auf der anderen Seite ist es ja schon eigentlich dramatisch. Es gibt im Himmel einmal Unterschiede. Das haben viele, viele Gläubigen noch nie realisiert, wenn sie diesen Text gelesen haben. Es gibt im Himmel Unterschiede. Es gibt Menschen, die haben im Himmel einmal ein viel größeres Lohnkonto, beziehungsweise, wir haben es gelesen, die bekommen im Himmel für das Gute einmal im Himmel gut geschrieben. Ich weiß nicht, wie das geht. Die Bibel spricht davon, dass wir einmal als Gläubige vor dem tausendjährigen Reich wiederkommen werden, diese Erde beherrschen werden. Ich mache jetzt mal ein bisschen theologische Hochflugarbeit. Vielleicht bist du dann Stadtpräsidentin von Bern oder du bist Stadtpräsident von New York aus der himmlischen Region. Wir werden in dieser Welt dann eine Rolle spielen. Die Bibel spricht nur sehr wenig davon, aber wir werden einmal zurückkommen, so wie Jesus sagt, zum tausendjährigen Reich. Das wäre ein Thema für sich. Ich möchte noch mit einem persönlichen Beispiel schließen. Ich hatte oder ich habe eine Fähigkeit, Schwieriges einfach zu erklären. Ich habe deswegen schon als Teenager Nachhilfestunden gegeben an Kollegen, die noch einen Zusatzlehrer brauchten. Und der war da nicht für sie. Ich habe übrigens an dem am meisten selbst gelernt, was ich anderen dann nochmals erklärt habe. Das ist ein Geheimnis für sich. Ich habe in diesen Nachhilfestunden etwas trainiert, nämlich, dass ich schwierige Dinge einfach lernte darzustellen. Und irgendwann ging es dann um die Frage, welchen Beruf ich erlernen soll. Und das war dann ziemlich schnell klar. Lehrer natürlich. Was machen die Lehrer? Schwieriges einfach erklären. Und das Schwierige einfach zu erklären, jetzt schüttelt da einer den Kopf. Ich glaube, es geht auch schlechte Lehrer. Stimmt's? Nicht alle Lehrer können Schwieriges einfach erklären. Das ist wahr. Nun, bei mir war das anders. Und als es dann darum ging, um meine Berufung im Herzen, da sagte Gott zu mir, weißt du was? Du solltest jetzt Pastor werden. Und solltest den Menschen die göttlichen Wahrheiten einfach erklären. Als Lehrer hat man ja recht gut verdient im Verhältnis zu anderen damals. Und jetzt Pastor zu werden, das war damals ein unglaublich starker finanzieller Einschnitt. Und ich entschied mich dann für diesen Weg. Und ich hatte dann einen viel bescheideneren Lohn. Alle Leute, die nicht um meine Berufung wussten, begriffen das natürlich nicht, aber der Himmel begriff es. Und jetzt weiß ich, dass ich im Himmel mal einen großen Lohn bekomme, weil ich Pastor wurde. Es ist einfach schön. Und ich möchte dich fragen, möchtest du im Himmel einmal einen großen Lohn bekommen? Oder genügt es dir, nur so gerade gerettet werden wie durchs Feuer, wie die Bibel sagt? Wisst ihr, nur so gerettet werden wie durchs Feuer, es verbrennt dann all dieses Zeugs hier und dann hast du wenig. Du bist zwar gerettet, sagt die Bibel, aber du hast wenig vorzuweisen. Ihr Lieben, ich möchte einmal im Himmel einen großen Lohn. Und ich möchte einen großen Lohn, weil das dann für die ganze Ewigkeit gilt. Das ist dann nicht mehr lohnabhängig von der Pensionierung, sondern das gilt dann für alle Ewigkeit. Lasst uns doch mit diesem Entschluss im Herzen von diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Ich möchte für das himmlische Konto arbeiten. Amen. Amen. Amen.